Politik hat sich völlig entkoppelt von den wirklichen Problemen des Volkes. Es ist eine riesige Umverteilungsmaschinerie von unten nach oben. Letztendlich geht es um viele, viele Milliarden Dollar. Wenn wir sie in Angst und Schrecken verjagen, dann können wir mit ihnen machen, was wir wollen. Hier passiert gar nicht zufällig. Die Gewaltenteilung existiert nicht. Wo bleibt denn die Sensibilisierung für die amerikanische Spionage? Aber man muss doch für seine eigene Nation da sein. Da wird ja jeden Abend mit dem Holzhammer aus dem Fernseher auf die Leute eingehauen, was sie zu denken, welches Themenfeld sie sehen sollen, worüber sie nicht mehr debattieren sollen, welche Begriffe man nicht mehr benutzen darf.
Mit dem Autor und ehemaligen Polizeibeamten Stefan Schubert habe ich ein ausführliches Gespräch geführt. Es wurde vielmehr ein angeregtes gegenseitiges Gespräch, denn ein einseitiges Interview, weil wir haben über den Schattenkrieg der Globalisten gesprochen. Und hiermit präsentiere ich Ihnen eine aktuelle Standortbestimmung im Great Reset. Sehr geehrter Herr Schubert, ich freue mich, einen Polizist wieder einmal bei mir zu haben, denn die Frage drängt sich auch für viele Zuseher auf, wenn wir über internationale Politik heute sprechen, über WHO, über die EU und so weiter, haben wir es dann eigentlich mit Verbrechern und Kriminellen zu tun?
Also ich bin ja ehemaliger Polizist, sonst könnte und dürfte ich wahrscheinlich gar nicht hier sitzen, weil da ist ein strenges Reglement eingezogen mit der Meinungsfreiheit. Aber in der Tat ist es auffällig, es zieht sich wie so ein Modus operandi durch diese Organisationen, die machen können, was sie wollen und niemand landet von ihnen auf der Anklagebank, niemand wird von der Justiz zur Rechenschaft gezogen und so ziehen sie dann von einer Agenda zur nächsten weiter.
Sie sagen, Sie sind nicht mehr Polizist. Denken Sie, dass mit Ihrer jetzigen Kenntnis der Lage, was Sie ja auch in einem aktuellen Buch veröffentlicht haben, dass Sie diesen Beruf überhaupt noch machen könnten in Deutschland?
Nein, also es ist in der Polizei, ich habe ja noch viele alte Bekannte bei der Polizei, da ist eine Säuberungswelle durch die nächste und es wird immer schlimmer. Letztens noch einen guten Kollegen getroffen, der 30, 40 Jahre sein Land gedient hat, also auch aus patriotischen Gründen, wenn man so will, wie viele bei der Polizei, bei der Bundeswehr und der Wochenende um Wochenende Dienst geschoben hat, sein Leben riskiert hat, seine Gesundheit, seine Ehe und neue Polizisten wurden ja praktisch eingekauft, speziell beworben. In Westdeutschland ist das passiert, da war eine junge Frau, die war bei den Linken aktiv im Bereich Feminismus. Und die hat dann angefangen, ihn zu beobachten während des Dienstes, hat Gesprächsprotokolle angefertigt gegenüber ihm. Und bei der Polizei, gerade in so einem Fußballeinsatz in Dortmund, in Rostock, wenn man da 12, 13, 40 Stunden auf einem Mannschaftswagen hockt, da ist die Sprache natürlich ein bisschen buschikoser, ein bisschen kräftiger. Und dann hat sie dann einzelne Sätze rausgezogen und hat das dann an Vorgesetzten gemeldet und ihm Frauenfeindlichkeit unterstellt. Und anstatt, dass diese Führungsbeamten sich hinter diesen Mann gestellt haben, der 30, 40 Jahre lang ihm im Land gedient hat, wurde er von einem auf den anderen Tag kaltgestellt. Es wird ihm gesagt, er soll sich krank schreiben lassen, bevor er vom Dienst freigehalten wird. Und das war es dann mit der Karriere, mit der Führungsverantwortlichkeit aussortiert, weil irgendwie eine feministische Frau Gedächtnisprotokolle über einen Kollegen angefertigt hat. So weit sind wir mittlerweile gekommen.
Ja, da merkt man ja schon, dass das Neusprech, die politische Korrektheit, die Wokeness, das geht über allem. Es geht nicht mehr darum, ob der Mann einen guten Beruf macht, ob er durchsetzungsstark im Umgang mit Gewalttätern beispielsweise und mit Kriminellen ist, sondern ob er im Mannschaftswagen richtig spricht. Meinen Sie das auch mit Säuberungswelle?
Das ist mit Säuberungswellen. Also es wird geguckt, was die Polizisten machen, wie sie sich auf den sozialen Netzwerken äußern, welche Medien sie dort posten, wo sie kommentieren. Ich kenne Polizisten, denen also ihr Facebook-Account der letzten Jahre vorgelegt worden ist im Disziplinarverfahren. Und dann wird dann halt immer mit dem Allgemeinen geredet, Wohlergehen der Öffentlichkeit, Ansehen der Polizei nicht bemängeln, nicht beschädigen, was immer das sein soll. Das ist halt so eine Allgemeinfloskel, um unliebsame Polizisten, unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Und also, da ich auch viel über Kriminalität und Polizei geschrieben habe, werde ich auch immer mal wieder angeschrieben von Eltern, mein Kind will zur Polizei gehen, was können Sie mir da raten? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nur jedem vom abraten. Es ist, man wird verheizt und man darf nicht mal mehr nicht nur seine Meinung nicht sagen, sondern sich normal zu Themen äußern, die irgendwie vom Mainstream als kontrovers dargestellt werden.
Ja, das System baut sich seine eigenen Stiefeltruppen auf und da darf es natürlich nicht mehr ins, da passt es nicht mehr ins Konzept, dass auch Leute selbst denken, dass Leute vielleicht patriotisch denken, dass sie nicht der Globalistenagenda dienen. Und auch wir bekommen immer wieder Zuschriften, auch von verzweifelten Polizisten, die fragen, was man tun soll. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder sein Leben zu ändern, was ein harter Schritt ist, oder durchtauchen und so wie wir alle hoffen, dass es irgendwann eine Wende gibt. Sie sind nicht mehr Polizist, aber Sie sind ja Ihrer Profession treu geblieben. Beweise sammeln, Beweisen nachgehen, ermitteln und Verbrecher jagen.
Ja, also so bin ich dann auch zum Schreiben gekommen, habe dann angefangen vom Polizeialltag zu erzählen, habe dann immer geguckt, wo die größten Gefahren eigentlich sind für die innere Sicherheit, für den gesellschaftlichen Frieden. Habe dann geschrieben über No-Go-Areas, über arabische Clans, wo noch die Politik versucht hat, das zu unterdrücken. In Nordrhein-Westfalen, wo ich wohne, da hatten wir einen SPD-Innenminister, der gesagt hat, ein Bundeslagebild über arabische Clans würde es mit ihm nicht geben. Das wäre diskriminierend. Also Fakten sammeln ist diskriminierend. Islamischer Terrorismus. Und als ich mich jetzt zum neuen Buchprojekt aufgemacht habe, mich entschlossen habe, habe ich überlegt, wo sind die größten Gefahren eigentlich jetzt für die Menschen, für die Freiheit? Und bin dann auf diese globalen Organisationen getroffen, habe sie dann gesehen, ihre Agendas, ihre Netzwerke, wie sie zusammenarbeiten. Und darum habe ich mich dann entschlossen, dieses Buch zu schreiben, um halt so viel wie möglich Leute darüber aufzuklären.
Das ist auch unser heutiges Thema, dass wir über dieses Aufdeckerbuch von Ihnen sprechen wollen. Sie haben, wie Sie gesagt haben, ja über Islamismus gesprochen, No-Go-Areas, Gewalt, Kriminalität. Wie kommen Sie dann dazu, jetzt sozusagen, Sie wollen das ganze Bild jetzt zeigen und nicht nur Teilaspekte. Wie konnten Sie sich dazu durchringen? Denn das ist ja ein gewisser Kraftakt, dass man sagt, man nimmt nicht nur einzelne Problemfälle, sondern man versucht, das ganze Bild zu zeigen.
Weil sie ja alle miteinander zusammenhängen auch. Ich habe auch ein vorheriges Buch zu Anfang der Corona-Krise, Vorsicht Diktatur, wo ich eigentlich schon vieles vorweggenommen habe, was sich leider bewahrheitet hat. Die Ausschaltung der Justiz, die Instrumentalisierung der Polizei zur Unterdrückung Teile der Bevölkerung, Grundrechte werden per Handschlag abgeschafft. Ich war jetzt letzte Woche in Paris im Regierungsviertel, da werden jetzt Tribünen errichtet, wo dann die politische Elite das Grundgesetz feiern will. Und das Grundgesetz ist eigentlich ein Schutz der Bürger gewesen vor einem übergriffigen Staat. Und dieser Staat ist ja übergriffig wie seit dem Zweiten Weltkrieg kein anderer Staat. Und also ich finde, diese Elite hat sich völlig entkoppelt von den wirklichen Problemen des Volkes, wenn man das nur sagen darf, der Bürger. Und das war auch die Motivation halt, um dieses Buch zu schreiben.
Ihr Buch heißt jetzt Der geheime Krieg gegen Deutschland, unser Land im Fadenkreuz globaler Eliten. Beschreiben Sie uns bitte kurz die globalen Eliten und wie sieht dieser Krieg gegen Deutschland aus?
Ja, ich glaube, da gibt es so mehrere Handlungsstränge und immer wiederkehrende Modus operandi. Das sind natürlich diese großen Organisationen auch, die man kennt, nicht erst seit Corona, von WHO, WHF, Bill Gates Foundation, aber da gibt es noch viel, viel mehr im Hintergrund. Die sind dann auch alle im Buch mit aufgeschrieben, die zum Teil personelle Verflechtungen haben, finanzielle Überschneidungen haben, die ihr Personal untereinander wechseln, die von diesen Organisationen in die Politik gehen, von den Medien wieder in die Organisationen und zurück. Es ist ein stetiger Ausfluss, ein stetiger Austausch und diese Organisationen haben halt mehrere Agenten, die sich dann überschneiden, zum Beispiel die Energiewende, die uns zum Beispiel alle trifft. Da geht es dann vordergründig um das Klima zu retten, so die grüne Ideologie, die dann behauptet, wir würden zu viel Energie verbrauchen. Deswegen wird es jetzt Energieprobleme geben. Dann gibt es die Wall Street und internationale Hedgefonds, die sagen, wir gehen direkt rein in diese Firmen, die sich umrüsten müssen. Wir kaufen zum Beispiel den Wärmepumpenhersteller in Deutschland. Wir kaufen andere Bereiche. Gleichzeitig werden von diesen Gruppen auch linke NGOs finanziert, wie Fridays for Future, Extinction Rebellion, wie sie alle heißen. Plus diese Schreibtischtäter auch, die dann Leute denunzieren, die nur über den Klimawandel reden möchten. Und allein das wird da schon unmöglich gemacht. Die spielen also zusammen. Gleichzeitig wird noch Druck auf die Politik ausgeübt, um Gesetze zu machen im Sinne der Leute, die davon profitieren. Und das ist auch einer dieser Modus operandi im Buch. Es ist jedes Bereich, Energie, Migration, Ukraine, Meinungsfreiheit, ist es eine riesige Umverteilungsmaschinerie von unten nach oben. Letztendlich geht es um viele, viele Milliarden Dollar, die nicht etwa neu gedruckt werden, sondern die dem Bürger abgepresst werden und nach oben verteilt werden.
Unten nach oben, ich würde vielleicht präzisieren wollen, dass wir wahrscheinlich von der größten Enteignung des Mittelstandes sprechen, denn dort gibt es ja noch was zu holen. Denn unten haben sie ja schon so weit, wie es geht, abgesaugt. Und würden Sie auch sagen, dass es dem Mittelstand an den Kragen geht in diesen Jahren?
Es ist ja noch die Stütze des Landes, der Mittelstand. Und da gibt es noch etwas zu holen. Und da werden natürlich die Stellschrauben angezogen. Es werden neue Steuern erfunden, CO2-Abgabe, zusätzliche Steuern wieder eingeführt, Bürokratie nach oben geschraubt und dieses Geld wird abgenommen. Und wenn man dann sieht, dass allein die Bundesregierung 12 Milliarden Euro Entwicklungshilfe zahlt, zum Teil nach China, zum Teil nach Indien, also Länder, die uns längst wirtschaftlich überholen oder auf den großen Sprung sitzen, dann fragt man sich, wie kann das sein?
Sie haben von im Buch auch geschrieben, ich habe mir das angesehen, von einem atemlosen Galopp mit immer vielen neuen Nachrichten, die uns täglich überhäufen, die uns überfordern, wodurch die Menschen nicht das ganze Bild sehen. Sie sehen das ganze Bild.
Ja, das war eigentlich das Ziel des Buches. Deswegen habe ich auch nicht gesagt, ich nehme jetzt nur einen Bereich, zum Beispiel den WHO-Pandemievertrag, der ist auch drin, aber es ist halt nur ein Bereich, weil der steht ja nicht für sich alleine. Und man hat das an Corona gesehen und der Staat, die Mächte haben gesehen, wie solche Krisen große Chancen für sie sind, um etwas zu transformieren, was sie vorher nicht gemacht hätten, wo die Leute gesagt hätten, will ich das überhaupt? Lass uns mal darüber debattieren. Wie wäre es denn, wenn man da mal ein bisschen den Druck rausnimmt und ein bisschen Monate Zeit haben, da mal darüber nachzudenken? Und man hat dann mit diesen Schockbildern in Corona angefangen, wie wir alle wissen, gelogen, betrogen. Es gab ja dieses Papier im Bundesinnenministerium, das ganz gezielt gesagt hat, wir müssen den Leuten Angst machen, wir müssen sagen, ihre Kinder werden traumatisiert, weil ihre Kinder haben ihre Großeltern umgebracht durch das Virus.
Weil sie die Hände nicht gewaschen haben, genau, das war damals.
Und wenn wir sie in Angst und Schrecken verjagen, dann können wir mit ihnen machen, was wir wollen. Und wenn wir dann einen aufmüpfigen Teil haben, wie die Querdenkenbewegung, wie die Leute, die gesagt haben, ich will mich nicht impfen lassen von einem Impfstoff, der nur eine Notfallzulassung hat, der über dubiose Hintermänner verfügt und in einer Schnelligkeit durchgeführt worden ist, dann werden wir die unter Druck setzen über die Medien, über diese Denunziations-NGOs, über die Polizei, die dann die Demonstrationen einfach unter fadenscheinigen Gründen abgesagt haben. Und dieses Schock und dieses Angstmachen, das sehen wir jetzt in jedem Bereich. Wir sehen das in der Ukraine ganz besonders. Also da gibt es ja jetzt keinen Tag, wo nicht ein Politiker in Deutschland oder Österreich wird sich das ja nicht groß ändern, sondern über Krieg spricht, über Kriegsdienstfähigkeit, als ob wir selber mit dem Krieg in Russland sind. Das sind wir ja nicht.
Kriegsfähig werden. Ja. Wenn das ein AfD-Politiker gefordert hätte, dann hätte man ihn abgeholt und medienwirksam in den Knast gesteckt. Ja, weil man gesagt hätte, er will wieder Deutschland in den Krieg schicken, er will wieder Deutschland gegen Osten schicken. Ja. Und jetzt umgekehrt, wenn es die Grünen sagen, wenn es die SPD sagt, wenn es die Regierung, die Ampel sagt, dann ist das plötzlich modern.
Und ich glaube, das ist auch so eine sehr gefährliche Entwicklung, was wir bei Corona gesehen haben. Ich habe nochmal diesen Spin drin, also diese, wenn man so will, die politische Linke, die war ja immer sehr negativ über Polizei und Bundeswehr eingestellt. Und jetzt, wo sie an der Macht sind und gemerkt haben, wir müssen nur die Führungsriege austauschen, was sie ja schon seit Jahren gemacht haben, da wird man ohne Parteibuch von SPD und Grünen, wird man da nichts mehr. Das ist alles politisiert, wenn man eine politisierte Polizeiführung, genauso wie bei der Bundeswehr. Und wenn wir die haben, dann nehmen wir noch den kritischen Teil, die uns auffallen, der Polizisten, Soldaten, sortieren die aus, stellen einige an den Pranger zur Abschreckung. dann können wir mit denen machen, was wir wollen und können sie einsetzen, wie wir wollen. Das hat man bei den Corona-Demos gesehen. Das sieht man jetzt bei der Bundeswehr. Jetzt geht es auf einmal über Taurus-Einsätze auf die Krimbrücke, die da irgendwie debattiert werden, über Leopard-2-Panzer. Also wenn man das vor 2, 3 Jahren gedacht hätte, hätte man gesagt, niemals passiert das und jetzt stehen wir da.
Also als Merkel gesagt hatte, die Freiheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt und andere Politiker diese Auslandseinsätze rechtfertigen wollten, da gab es ja durchaus eine lebendige Debatte noch. Und es gab auch noch Offiziere bei der Bundeswehr, die sich dann auch noch getraut haben, dezent Widerspruch anzumelden. Das ist alles weg.
Ich kenne viele Soldaten, die da waren, auch in Afghanistan, auch Spezialeinheiten vom KSK, sind alle vollkommen desorganisiert, sind sauer, fühlen sich jetzt im Stich gelassen. Einige haben Probleme natürlich durch die Kampfeinsätze auch, durch gefallene Kameraden. 20 Jahre Krieg und jetzt sind die Taliban wieder an der Macht und das Baerbock-Ministerium überweist noch Millionen Entwicklungshilfe an eine radikal-islamische Diktatur. Nichts anderes ist das ja. Also, und das alles auch mit deutschen Steuergeldern. Da sieht man, dass das irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen ist.
Vor allem, es macht ja auch Sorge, wenn man sieht, wie diese Globalisten die entscheidenden Institutionen, neben den Medien, das Thema ist, denke ich, bei unserem Publikum durch, dass die Medien hier eine ganz wesentliche Rolle spielen, aber dass auch die Exekutive und die Justiz komplett durchsetzt oder gesäubert ist, wie Sie sagen. Das bedeutet ja, dass diese Werkzeuge der Demokratie, die Demokratie gewährleisten und schützen sollen, von einem Gesinnungsstaat missbraucht werden, um gegen jeden vorzugehen, der sich der Agenda in den Weg stellt.
Ja, man sieht das ja, die Gewaltenteilung wurde abgeschafft. Man sieht das im Bundesverfassungsgericht, dass eine Frau Merkel noch ihren CDU-Amigo auf den Posten des Vorsitzenden gestellt hat, Stefan Habert von der CDU, der vorher noch den Corona-Maßnahmen zugestimmt hat im Bundestag und dann als Richter darüber reden soll. Dann ist rausgekommen, es gibt regelmäßige Abendessen im Kanzleramt, regelmäßigen Austausch, wo man dann schön beim Kalbsfleisch und einen schönen Wein zusammensitzt und am nächsten Tag soll dieses Gericht der Politik sagen, dass sie übergriffig reagiert hat. Also es ist eine Kungelei ohne Ende, weil sie natürlich auch politisch besetzt werden. Und das zieht sich auch durch die ganze Justizsystem. Wir haben ja, die Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden durch den Generalstaatsanwalt eines jeden Bundeslandes. Der Generalstaatsanwalt ist ein politischer Beamter, der jederzeit ohne Nennung von Gründen in den Ruhestand verabschiedet werden kann. Ich selbst kenne auch Richter, habe auch eine Geschichte noch über einen Richter drin in dem Buch, die natürlich auch nicht unabhängig sind. Die kriegen ihren Etat vom Justizministerium. Wenn man dort einen Richter hat, der Urteil spricht, die nicht gewünscht sind, dann kommt man dort auch auf der schwarze Liste, dann ist die Karriere vorbei. Und das Problem ist ja mittlerweile, dass die Leute auch wissen, was die Politik von ihnen braucht. Das heißt, sie brauchen nicht immer einen Anruf und sagen, der hat geschrieben im Internet über Frau Baerbock, da brauchen wir die ganze Härte und da haben wir einen Messerstecher aus Libyen, der hat halt eine schwere Jugend gehabt. Das heißt, die Leute wissen das ja auch. Das ist dieser vorauseilende Gehorsam, der sich dort breit gemacht hat. Es ist dann bequem, mit dem Mainstream zu schwimmen, zu wissen, was sie wollen und dann nicht seine eigene Karriere zu gefährden.
Ja, die entsprechenden Kreise, Globalistenkreise, haben sich die Justiz und die Polizei abgerichtet. Ja, die wissen ganz genau, wie sie apportieren müssen, was sie tun müssen. Da brauchen sie nicht mehr fragen. Das ist so wie das Hündchen, das sieht mit treuem Blick das Herrchen an und weiß ganz genau, wenn der mit dem Auge zwinkert, was zu tun ist. Ja, also er braucht gar keinen Befehl mehr. Das ist das Entscheidende. In anderen totalitären Regimen gibt es Befehlsausgaben, dort gibt es ganz klare Anweisungen. Das ist in dieser bunten Republik überhaupt nicht mehr nötig.
Das System kontrolliert sich selbst untereinander, weil jeder weiß, was erwartet wird. Deswegen ist es auch so lächerlich, wenn dann jemand vom Heute-Journal dann da steht und sagt, so, ja, wir kriegen keine Anrufe aus dem Kanzleramt. Sie wissen ganz genau, was das Kanzleramt von Ihnen will. Wenn Sie es nicht machen, dann kriegen Sie Probleme mit dem Fernsehrat, wo die Parteien sitzen. Oder der Vertrag wird nicht verlängert. Natürlich ist das so. Und das ist ja dieses Perfide an diesem System, was ich noch finde, dass sie sich selbst so moralisch erheben über die normalen Leute und sagen, wir machen das aus hehren Zielen. Im Endeffekt kassieren sie Hunderttausende Euros und wissen ganz genau, was die Mächtigen von ihnen erwarten und liefern das dann auch. Und das ist wie ein roter Faden, Modus operandi, Das ist entweder dieser vorauseilende Gehorsam und damit lässt sich richtig viel Geld verdienen.
Und das zieht sich natürlich durch all Ihre Themen, ob das bei der Landwirtschaft ist, ob das bei der Klimaagenda ist, ob das bei der Migrationsagenda oder auch, dass plötzlich Waffenlieferungen für Frieden sind. All das ist ja immer der vorauseilende Gehorsam. Es gibt selten eine Befehlsausgabe, sondern gewisse Persönlichkeiten stellen sich in die Öffentlichkeit, die sagen was, das gilt dann wie das Evangelium und alle hängen sich ein.
So ist das. Und so kommt das dann zusammen. Ich habe kenne einige Terrorermittler auch, gute Leute auch in Berlin. Die könnten ihnen von der Hisbollah in Berlin, die ist in Berlin, ist die aktiv. Die sammelt Gelder, die sammelt Unterstützer. Die könnten ihnen ein Organigramm an die Tafel malen aus dem Kopf mit den arabischen Namen. Die sind jetzt alle zerschlagen worden, schon vorher. Müssen jetzt Hakenkreuzschmierereien auf Schultoiletten irgendwie ermitteln. Also es wird viel Polizisten das richtige Arbeiten untersagt, islamischer Terrorismus, organisierte Kriminalität, arabische Clans, das wurde jetzt ein bisschen für die Medien ein bisschen wieder aufgehübscht, wird weggenommen und alles in diese Meinungsstraftaten, um die Bürger halt ruhig zu halten. Ein riesiger Repressionsapparat entstanden, das BKA feiert sich selbst, indem sie einmal im Quartal irgendwie ausrückt, um irgendwelche Rentner die Türen einzutreten, die ihre Sprache irgendwie auf Facebook vielleicht ein bisschen übertrieben haben. Und das ist mittlerweile die neue Realität.
Ansonsten wird der Apparat auf das getrimmt, wie Sie das angesprochen haben, Bespitzelung der Bürger, aber auch Bespitzelung und Korrektur des eigenen Apparats. Nämlich über der Polizei steht nochmal ein Spitzelapparat, der auch die Polizei überwacht, damit ja niemand ausschert. George Orwell hätte seine Freude, was wirklich passiert. Und eine Person steht ja über allem. Eine Person steht ja über allem, das ist Nancy Faeser, die Innenministerin. Ich nenne sie auch immer gern Antifa-Ministerin, die tatsächlich diesen Apparat jetzt in einem unglaublichen Tempo noch einmal radikalisiert für die Globalistenagenda.
Und gerade einhaken bei der Polizei. Es ist jetzt ja noch eine neue Stelle geschaffen worden, ein Polizeibeauftragter, ein ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, der noch als Kontrollorgan jetzt vorgeschaltet wird, also die Gewaltenteilung wieder aufgehoben wird. Die Politik sichert sich direkten Einfluss auf die Polizei, auf die Polizeiführung, auf das Disziplinarrecht, so nach dem Motto, wieso ist der nicht belangt worden? Er hat doch Antifa-Faser geschrieben auf Facebook, wo sie ja in einem Antifa-Magazin ein Interview gegeben hat und das immer noch nicht bedauert, zurückgenommen hat, sondern sich Kritik daran verwehrt. Und Antifa-Faser sicherlich eine der gefährlichsten Politiker in diesem Land, die die Grundrechte abschafft im Sauseschritt und man fragt sich dann auch, dass sie auch niemand anderes stoppt. Ich meine, sie ist ja jetzt nicht allein an der Macht von der SPD, von der FDP, dass man sagt, so geht es nicht, so kann man nicht mit der Meinungsfreiheit umgehen, man kann diese nicht mit Füßen treten, man kann sie nicht sagen, wir haben eine selektive Meinungsfreiheit, alles, was unserer Ideologie entspricht, ist okay, alles danach wird zensiert. Ein Haldenwang, genauso eine dubiose Figur, spricht davon, Gedanken, die nicht strafrechtlich relevant sind, sind gefährlich. Also es ist George Orwell in tiefster Reinkultur, ja.
Ja, George Orwell hat ja vor 40 Jahren, 1984, spielt ja sein dystopischer Roman und heute erleben wir die praktische Umsetzung, wobei es viel perfider ist, wie man sich das in jeder Dystopie hätte vorstellen können. Also die Werte sind tatsächlich verkehrt und wie Sie sagen, die Justiz wird totalitär eingesetzt gegen jeden, der aufbegehrt. Und das ist, würden Sie auch sagen, dass man eine Schablone erkennt, die angelegt wird, ob das jetzt in Deutschland ist, aber auch in Frankreich, da gibt es ja auch die ersten Gesetze, in Kanada, in Österreich, in den USA, in Australien, überall in diesen Bereichen, die man der sogenannten westlichen globalistischen Sphäre zuordnen kann, werden dieselben Schablonen angewendet, nämlich die Justiz ist dazu da, dass sie die eigenen Verbrecher schützt und diejenigen bestraft, die gegen die Agenda opponieren.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist wirklich eine Schablone. Ne? Und ich habe die auch mehrfach nachgezeichnet, damit es einem wirklich auch deutlich wird. Sie arbeiten immer gleich. Das, was der Staat selber nicht machen kann, wo vielleicht die Bürger geschützt werden durch das Grundgesetz, durch andere Gesetze, erschaffen sie sich einfach private Hilfstruppen, die NGOs, die sie mit hunderten Millionen Steuergelder ausstatten, um dann etwas zu machen, was sie selbst nicht machen können. Als dann die Bauerproteste so groß geworden sind Anfang des Jahres, Zustimmungsraten 50, 60, 70%. Jeder hat gesagt, ihr demonstriert für uns auch, lasst euch das nicht gefallen, lasst euch nicht eure Existenz kaputt machen wegen der Agenda 2030. Wir wollen von dem kleinen regionalen Bauern unsere Lebensmittel haben und nicht aus dem Insektenlabor von Bill Gates. Und auf einmal, als sie immer größer geworden sind, wurde dann Potsdam aus dem Hut gezaubert von Korrektiv, auch so eine NGO, obwohl sie ja staatlich finanziert sind, eigentlich müssten sie sich ja alle umnennen, obwohl das schon Wochen, Monate bei denen in der Schublade lag. Also sie warten auf den Moment, vielleicht hätten sie auch gewartet bis zur Europawahl. Dann haben sie gesagt, die Bauernproteste sind so eine große Gefahr. Mit den Traktoren, die Bauern lassen sich auch nicht kontrollieren, sie machen, was sie wollen. Es gab ja schon Überlegungen der Politik, Traktoren für Demonstrationen und auf Anreiz zu untersagen, zu verbieten. Also völlig irrwitzig. Und dann kam Potsdam, dieser riesen aufgeblasene Ballon, der ja längst geplatzt ist. Dort waren ja mehr CDU- und Werteunion-Mitglieder als AfD-Mitglieder. Also eigentlich ist es ein CDU-Skandal. Und trotzdem haben sie dann alle umgeschaltet auf Korrektiv, haben alles eins zu eins übernommen. Ich meine, wo Spiegel und die Tagesschau und Faktenfinder, die ja immer sagen, man muss gucken, was dahinter steckt. Wir ermitteln selber, wir machen uns unsere eigene Meinung, unsere eigene Recherche-Team. Eins zu eins übernommen, die falschen Darstellungen. Gleichzeitig behaupten sie ja, sie würden gegen Falschnachrichten vorgehen. Haben es dann aufgeblasen, um dann die Öffentlichkeit wieder abzulenken und auf einen neuen Tool hinzulenken, nämlich wieder in ihrem Kampf gegen rechts, also den Kampf gegen die Meinungsfreiheit.
Ja, das haben viele ja schon wieder vergessen, dass im Januar sogar die Bild-Zeitung schon das Ende der Ampelregierung vorausgesagt hat, wenn es so weitergeht. Und plötzlich, glücklicherweise, kam dann die Agenda gegen rechts, hochgezogen mit unglaublichen Mitteln, die Großdemonstrationen in den Städten, volle Rückendeckung seitens der Systemmedien. Es war ein geglückter Putsch gegen den Bauernaufstand, wenn man so will, und das erleben wir ja in den letzten Jahren immer. Wenn es irgendwo eine Krise gibt, dann versucht man mit Massenprotesten, mit inszenierten Protesten, denken wir an Fridays for Future oder an die Klimakleber, dann wird dort abgelenkt.
Und es wird abgelenkt und daran sieht man auch, dass halt nicht zufällig passiert. Dass nicht zufällig passiert, wann dieses Korrektiv aus der Verankerung geholt wird, wann Potsdam zum Thema gemacht wird, wann Hausdurchsuchungen gibt bei anderen Politikern. Einen Tag später kann man schon die Ermittlungsakten beim Spiegel lesen, auch ein Unding, sieht man Gewaltenteilung auch aufgehoben, Unschuldsvermutung aufgehoben. Von allein, da wird der Prozess oder die Ermittlung jetzt nach der EU-Wahl verschoben, mit der Begründung der Europawahl, während bei anderen Politikern, die dem Regime kritisch gegenüberstehen, es begründet wird, wegen der Europawahl haben wir uns jetzt so beeilt. Also und ist ihnen auch nicht zu peinlich. Und das Peinliche ist halt, dass sie damit durchkommen, dass wir bei diesen Medien, die ja sich selbst mal als vierte Gewalt bezeichnet haben, keinen Widerspruch zu erfahren haben, keine Sondersendung, gar nichts. Es wird einfach eins zu eins so weitergegeben.
Ja, es sind einfach nur die Lautsprecherverstärker der Regierung, die Medien. Und die nehmen, wie Sie sagen, das einfach kritiklos hinleihen. Ja, ganz typisches Beispiel. Warum werden hier die Ermittlungen ausgesetzt, wenn sie gegen Krah, gegen Höcke, gegen Bistron plötzlich massiv vorangetrieben werden? Denen tritt man die Türe ein, macht Hausdurchsuchungen und stellt alles auf den Kopf. Dasselbe haben wir in den USA mit Trump. Dort müssen jetzt auch noch ganz viele Verfahren abgehalten werden vor den Präsidentschaftswahlen. Und wenn es das EU-Parlament betrifft, ist die Argumentation plötzlich gegenteilig. Und das kann ein Regime schon machen. Aber dann müssen ja Medien auftreten und sagen,
So nicht. Und genau. Da sieht man dann wieder die Schablone. Also es ist dann ein festgelegtes Vorgehen und dann kommt eine Anzeige nach der nächsten. Hinterher weiß man gar nicht mehr, worum es geht, um welche Äußerungen, um welchen Vorgang. Bei Trump denkt man jetzt alles, wer weiß was. Im Endeffekt geht es, glaube ich, nur, wie ich es gelesen habe, wie dieses Geld an die Frau verbucht worden ist. Also ein buchhalterischer Akt. Normalerweise kommt dann das Finanzamt und sagt, das können wir da absetzen oder nicht. Und dann zahlt was nach und dann war es das. Und bei Trump wird dann so ein riesen Hubabu gemacht. Und daran sieht man wieder, die Gewaltenteilung existiert nicht. Wir haben eine Zweiklassenjustiz gegen alle, die gefährlich werden, die volle Härte und darüber hinaus, was eigentlich das Gesetz gar nicht hergibt. Und auf der anderen Seite kommen sie alle damit durch. Also wir haben keinen Politiker, der jemals zur Verantwortung gezogen ist. Selbst im Ahrtal 136 Tote, die Politiker versagt. Ich meine, dafür sind sie gewählt in Verantwortung. Da müssen sie da sein. Dafür kriegen sie viel Geld. Der eine CDU-Mann hat noch seinen Porsche aus der Tiefgarage weggefahren. Dafür ist dann Zeit gewesen und diese Leute kommen nicht vor Gericht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Skandal. Und damit immer darüber geredet, Delegitimierung des Staates. Dabei machen sie das immer selber. Ich meine, wer soll denn diese Justiz wirklich noch ernst nehmen, wenn da letztens wieder eine Person da wegen einem falschen Impfpass 30.000 Euro bezahlen soll und wir Messerstecher und Vergewaltiger haben, die pfeifend aus Gerichtssälen spazieren. Dass dann den Leuten irgendwann die Hutschnur platzt, ist natürlich selbstverständlich und nachvollziehbar.
Ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt noch viele Menschen gibt, die überhaupt noch an der Seite dieses Systems stehen. Aber die werden jeden Tag weniger, selbst wenn sie die geballte Kraft einsetzen, um ihre Scheinwelt aufrechtzuerhalten. Medien, Politik, Justiz, wir haben das alles jetzt angesprochen. Lassen Sie mich auch noch auf ein Thema kommen, das Sie in Ihren bisherigen Büchern sehr schwerpunktmäßig behandelt haben, nämlich die Migration nach Europa. Sie haben es ja angesprochen, kriminelle Straftäter tanzen pfeifend aus den Gerichtssälen, weil sie nicht belangt werden. In Österreich haben wir jetzt wieder aktuell auch einen Fall. Mehrere migrantische Jugendliche haben junge, minderjährige Mädchen vergewaltigt. Die sind auf freien Fuß angezeigt worden. Auf der anderen Seite sitzen noch Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, im Knast. Ja, also es ist eine Justiz mit zweierlei Maß. Die, die in die Agenda passen, werden geschützt. Die, die nicht in die Agenda passen, werden mit aller Härte, auch was das Gesetz nicht hergibt, bestraft. Zu den migrantischen Entwicklungen. Würden Sie sagen, dass das alles Zufall ist, dass hier sich das Stadtbild in Deutschland, in Österreich, in ganz Europa komplett verändert hat? Schon rein optisch sieht man, dass es einen Bevölkerungsaustausch gibt. Alleine der Begriff wird ja schon als Verschwörungstheorie dargestellt. Oder glauben Sie, steckt da ein Plan dahinter?
Also wenn man das Buch gelesen hat, dann wird man dieses Wort zufällig aus seinem Wortschatz streichen, weil hier passiert gar nicht zufällig. Und das, was wir hier sehen, wurde von der UN vorbereitet, UN-Migrationspakt schon in den 1990er Jahren, ist immer noch bindend für die Politiker. Die Bundesregierung hat noch Teile auf ihrer Internetseite veröffentlicht und dort wird immer Fachkräftemangel, erwerbstüchtige Personenkreis und so weiter. Wir kennen das ja, wie das ausgeredet ist. Und das ist natürlich auch ein riesiges Geschäftsmodell geworden einerseits. Und natürlich haben andere Staaten, andere Akteure auch ein Interesse dran, Europa, Westeuropa zu schwächen, was auch mit dieser Migration passiert. Es gibt ja dieses Buch von der amerikanischen Wissenschaftlerin Migrationswaffe. Und letztendlich ist es ja das, was wir sehen. Wir haben letztes Jahr 350.000 Asylverfahren in Deutschland gehabt. Das ist die offizielle Zahl. Dann gibt es noch so, glaube ich, 120.000 Familienzusammenführungen. Die wird in der Asylstatistik schon gar nicht aufgeführt. Die ist also auch von vorne bis hinten manipuliert, wie eigentlich fast jede Statistik, die diese Bundesregierung im Bereich Kriminalität, Migration rausgibt, wenn man sich das mal anguckt, Kriminalität im Kontext der Zuwanderung auch. Ich habe da auch viel drüber geschrieben. Dann haben wir noch die ganzen Umsiedlungsprogramme, auf einmal 10.000 Ortskräfte der Bundeswehr in Afghanistan, die eingeflogen werden. Auch die zählen nicht zu der Migration dazu, für die Asylstatistik, für die Öffentlichkeit. Dann haben wir noch Zehntausende, so genau weiß es keiner, vielleicht auch 100.000 Asylanträge, die bei den überforderten Behörden stehen. Die sind noch nicht bearbeitet worden, zählen auch nicht mit. Das heißt, wir haben eigentlich pro Tag, grobe Schätzung, 1.500 Menschen, Männer, die über Deutschlands offene Grenze kommen. Jeden Tag. Gestern 1.500, heute 1.500, morgen 1.500. Und daran sieht man, dass diese Ablenkungsdebatte, wir wollen jetzt abschieben, oder Olaf Scholz hat ja beim Spiegel gesagt, wir brauchen Massenabschiebungen. Und der Spiegel hat in der internationalen Version To Deport geschrieben. Ne? Also das, was man in Potsdam den Leuten vorgeworfen hat. Und das ist alles eine Ablenkungsdebatte. Ja, entweder, Show, ja. Entweder man macht die Grenzen zu, um einmal das Grundgesetz in Kraft zu setzen, die das ja sagt. Da sagt jemand, der aus einem sicheren Drittstaat kommt, aus einem EU-Staat, hat kein Anrecht auf ein Asylverfahren. Also wir haben jeden Tag tausendfachen Rechtsbruch an der Grenze. Eine grundgesetzwidrige Politik, das muss man immer wieder sagen. Und das ist natürlich mit Abschiebungen nie aufzufangen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch im Bundesinnenministerium einen ausgearbeiteten Plan. Ich kenne auch einige hohe Beamte im Bundesinnenministerium, noch wackere Kämpfer, die sich da noch gehalten haben. Und da sagt, innerhalb von 48 Stunden kann man die Grenzen zumachen. Man fängt an mit den Flughäfen, man schreibt den Fluggesellschaften vor, dass nur Leute mit einem legalen Aufenthaltsstatus nach Deutschland einreisen können. Und das Gleiche macht man an der Grenze. Es gibt Lagerhäuser, wo auch alles für stationäre Grenzkontrollen vorgehalten werden. Da könnte man aufbauen. Das gibt es alles. Diesen Plan ist bekannt in Berlin. Es ist politisch nicht gewollt, dass diese Migration gestoppt wird. Und das ist halt das Gefährliche. Das ist das Gefährliche. Und das muss man erkennen auch. Auch ein großer Betrag. Es gibt viel Geld zu verdienen. Es gibt Ideologien. Es gibt unterschiedliche Strippenzieher. Und die Leidtragenden sind natürlich die Bevölkerung, gerade die Jugend auch. Man hat ja jetzt schreckliche Taten gesehen von Migrantengewalt an Kindern, an Schulen. Gruppenvergewaltigungen steigen an, Messerstechereien. Jugendliche trauen sich nicht mehr in Diskotheken, haben keine unbeschwerte Zeit mehr. Und das alles passiert gerade, ja.
Jetzt ist der deutsche Sprachraum, man kann sagen, das einzige Narrenschiff, das seine Grenzen wie Scheunentore offen hält, mit einer moralischen Begründung. Denn Sie sagen ja, das ist ja das wiederkehrende Mantra, das wir hören, wir können ja die Grenzen nicht schließen, dann weisen wir die Menschen an der Grenze ab und die sterben dann eines elenden Todes. Wie gesagt, Deutschland, Österreich, auch die Schweiz, diese Staaten sind die einzigen weltweit, die das so argumentieren. Alle anderen schützen ihre Grenzen. Wie könnte man aus Ihrer Sicht dem schnell Abhilfe schaffen, wenn man denn die Möglichkeit dazu hätte? Sie haben ein Stichwort angesprochen, Grenzen zu. Was wäre noch im Repertoire möglich?
Ja, also ich habe mich ja gewundert, einmal Jens Spahn hat ja, ich weiß gar nicht wo, bei Maischberger einmal gesagt, wir brauchen eine militärische Sicherung der EU-Außengrenze, anders wird es nicht funktionieren. Da ist ja Kevin Kühnert fast vom Stuhl gefallen. Und ich glaube, der Hintergrund ist, was war gar nicht in den Nachrichten groß, Jens Spahn ist vorher homophob angegangen worden von einem Afghanen in Berlin. Daher vielleicht sein...
Kurzer Ausraster.
Ja, also sein kurzer Schwenk in die Realität und letztendlich muss es darauf hinauslaufen. Ja, also man muss die Kontrolle über die Grenzen, über die Nationalgrenzen und über die EU-Außengrenzen zurück erobern. Ansonsten wird dieses Land so nicht mehr oder Westeuropa so nicht mehr weitergestellt. Und es ist ja jetzt auch kein Alarmismus, kein Populismus. Man kann sich jetzt gucken in England bei den Wahlen, wo Islamisten gewonnen haben, die bei den Grünen angetreten sind. Ich frage mich auch, was in dieser Woken-Generation los ist. Ich meine, sie werden ja die Leidtragendsten, wenn diese Islamisten an die Macht kommen. Und das blenden sie ja völlig aus. Und wenn es dann Straftaten gibt, wo dann Teilnehmer von CSD-Partys angegangen werden von Migranten, dann werden der Angriff zwar thematisiert und groß, die Migranten kommen natürlich in den Nachrichtensendungen nicht vor. Und das sind alles Zustände, die wir auch alle kriegen werden. Also England ist sehr viel weiter schon damit, wenn man sich da einzelne Städte anguckt. Sheffield, Birmingham in Frankreich, Vororte von Paris sind völlig gekippt. Die Polizei hat sich zurückgezogen aus den Vororten. Das gehört jetzt Drogenbanden aus Nordafrika. Marseille, die größte muslimische Stadt außerhalb Nordafrikas. Dort werden die Drogenkriege mit Kalaschnikows und Handgranaten ausgetragen. Malmö völlig gekippt, in Schweden auch. Skandinavien hat ja zum Teil auch schon die Reißleine gezogen. Selbst eine SPD-geführte Regierung von Sozialdemokraten in Dänemark, weil es einfach nicht geht und die Leute das nicht mehr mitmachen. Nur in Deutschland mit dieser Medienmacht wird das immer noch durchgedrückt.
Warum glauben Sie denn, wird diese Migrationswaffe so gezielt gegen Europa eingesetzt? Jetzt kann man Destabilisierung ja auch erreichen, indem man politisch extremistische Strömungen befördert, dass man die Leute geistig verwirrt. Das findet ja alles bei uns parallel statt. Wir haben ja diese LGBTQ-Klima-Dauerdominanz überall. Aber warum werden so viele Migranten zusätzlich zur Destabilisierung hereingebracht? Die Europäer waren immer bekannt, dass sie besonders kulturschöpferisch waren, dass sie besonders erfinderisch waren, dass sie viele technische Entwicklungen gemacht haben, aber auch Geisteswissenschaften, Philosophie. Deutschland, das Land der Dichter und Denker.
Lang ist es her, ja.
Muss dieser Typus weg? gezüchtet werden. Was ist denn, was steckt denn dahinter? Weil die Stabilisierung könnte ich ja auch einfacher haben.
Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Motiv, auch dieser Strippenzieher. Und wenn man sieht, aus welchen Ländern wir den höchsten Zustrom haben, Irak, Libyen, Syrien, dann sind das auch Länder, wo die USA und die NATO interveniert sind. Mit oder ohne Völkerrecht ist ihnen dann völlig egal. Dann wird eine Allianz von Willigen gegründet. Sie haben diese Länder kaputt gebombt mit Millionen von Toten, also durch die militärischen Handlungen selbst, durch die zerstörte Infrastruktur, durch verdrecktes Wasser. Und wenn die Amerikaner Krieg führen, dann gibt es natürlich im Pentagon einzelne Abteilungen, riesige Abteilungen, die zum Beispiel die Fluchtwege der Menschen vorhersagen. Nicht, weil sie besonders menschenfreundlich sind, sondern sie wollen gucken, ob die eigenen Nachschubwege davon betroffen sind und dass sie die dann anders nutzen können. Das heißt, die Amerikaner wissen natürlich, wenn wir den halben Nahen Osten kaputt bomben, lösen wir eine riesige Migrationswelle nach Europa aus. Und natürlich, jetzt kann man darüber spekulieren, ist das ein Kollateralschaden oder gezielt? Ich fürchte, es ist beides. Und es ist, glaube ich, auch das große Manko deutscher Politiker, die sich ja mit den USA auf Augenhöhe sehen oder als Partner. Dabei sind sie für die Amerikaner nur Rivalen, geopolitisch, vor allen Dingen wirtschaftlich auch, immer gewesen, wenn man sich die Dokumente von Edward Snowden anguckt, der ganz klar gesagt hat, dass ein großer Teil der Wirtschaftsspionage der NSA, die ja viel größer ist als die CIA, sich gegen Deutschland richtet, gegen Westeuropa. Es geht um das Abschöpfen des Wissens zum eigenen Nutzen. Es gibt diese Direktive an die NSA, dass jeder internationale Vertrag über 200 Millionen Dollar ausgeforscht werden muss und dann nicht etwa in den Archiven verschwindet, sondern es kriegt der direkte Konkurrenz, die amerikanische Firma kriegt das mit den Patenten, mit den Preisabsprachen. Und sie können dann natürlich sagen, wir gehen hin, machen es billiger oder das Patent, das greifen wir an. Das passiert immer. Und wenn dann irgendwie jetzt zwei Abgeordnete nach vorne geschoben werden, die angeblich was Russenfreundliches gesagt hat, da frage ich mich, wo bleibt denn die Sensibilisierung für die amerikanische Spionage? Wir haben es mitgekriegt. Selbst das Kanzlerhandy wird abgehört, EU-Räume werden abgehört. Das ist alles bekannt, es wird nicht darüber berichtet. Die Amerikaner, auch das ist nochmal ein Schwenk im Buch, agieren hier noch aus den Vorschriften des Zweiten Weltkrieges nach dem Besatzungsrecht. Es ist für sie nicht mal strafbar, Deutschland komplett auszuspionieren und das Wissen gegen die deutsche Wirtschaft einzusetzen. Die Politik bleibt völlig untätig, schützt die eigene Wirtschaft nicht. Und dann sehen wir, was wir jetzt sehen, die Wirtschaft flüchtet aus Deutschland.
Das hat eine Tradition. Sie haben auch Besatzungsrecht angesprochen. Es gab eine entsprechende Direktive, wo festgehalten wurde, Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als besiegte Feindnation. Man hat sich, die Amerikaner haben sich von Anfang an als Besatzer verhalten, natürlich wohlmeinende Besatzer. Man wollte ja vor allem Westdeutschland wieder aufpäppeln, um sie auch möglicherweise als Puffer gegen den Kommunismus in Stellung zu bringen. Der Ost-West-Konflikt war ja sehr schnell dann da, als die Beute geteilt wurde. Und jetzt hat sich das bis heute nicht aufgelöst. Wie Sie sagen, selbst das Kanzlerhandy wird überwacht. Es gibt keine Rebellion dagegen. Sie thematisieren auch umfangreich die Frage der Souveränität in Ihrem Buch.
Ja, die Frage ist ja auch, die Amerikaner können ja auf ihren Stützpunkten machen, was sie wollen. Es herrscht dort kein deutsches Recht. Das heißt, selbst wenn dort Straftaten passieren, wird die deutsche Justiz außen vor gelassen. Also sie können dann machen, was sie wollen. Ich selbst war mal 3 Wochen auf einem amerikanischen Stützpunkt in Kaiserslautern, Pforzheim, damals ganz Lindwurm. Es wurden die US-Giftgasgranaten abtransportiert, die sie zu Hunderttausenden in Deutschland stationiert haben, um sie dann zu verschießen in einem Krieg, wenn der böse Russe vorrückt. Und die wurden damals mit einem riesigen Aufwand nach oben an die Nordsee transportiert, wurden extra Straßen für gebaut und alles war voll mit Polizei. Wir waren 3 Wochen da. Also riesige Anlage, steuerbefreit. Also man kann da shoppen gehen, man muss keine Steuern zahlen. Auf dem Gelände gilt das Recht der amerikanischen Militärpolizei und so weiter und so fort. Bezahlt wird es noch mit deutschen Steuergeldern. Wenn die sagen, wir brauchen eine neue Kaserne, dann wird die noch hingesetzt. Also das ist alles noch, als ob man uns direkt kurz nach dem Krieg befinden würde man meinen. Und es gibt auch gar keine Forderung seitens der Politik, das mal wieder glattzustellen und zu sagen, wir leben jetzt im Jahr 2024, es wird mal Zeit, uns vom Zweiten Weltkrieg zu lösen und wir wollen ganz normale Beziehungen haben. Es gibt überhaupt gar keine Bemühungen seitens der Politik.
Ja, vor allem seitens dieser Politik, die aktuell am Drücker ist. Wenn diese Politiker dann ja wieder zum Weltwirtschaftsforum pilgern, wenn sie zur WHO gehen, wenn sie jetzt wieder bei den Bilderbergern eingeladen sind, dieses Jahr tagen die ja wieder in Spanien, dann bekommen sie dort ja im Endeffekt gesagt, direkt oder indirekt, was zu tun ist. Also das, wenn man von Befehlsausgaben sprechen möchte, dann sind das diese wenigen Momente, wo offen gesprochen wird, was zu tun ist im Sinne der Agenda. Wie kommt denn Deutschland, wie kommt Europa überhaupt wieder aus diesem Würgegriff heraus? Haben Sie das auch im Buch thematisiert? Können Sie uns da ein paar Gedanken von Ihnen mitteilen? Wie sehen Sie das? Gibt es überhaupt einen Ausweg?
Also mit dieser Politik nicht, ne? Also weil sie auch selbst eng verwoben sind mit diesen globalen Eliten. Ein Friedrich Merz, der laut Umfragen wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler werden wird, der, nachdem er bei der CDU war, dann von Merkel weggemobbt worden ist, zu BlackRock gegangen, als Statthalter war, dann jetzt zurückgekommen ist als CDU-Vorsitzender, Kanzler wird und danach vielleicht wieder zurück zu BlackRock geht, man weiß es nicht. Also es ist dieses Karussell, was auch immer wieder ein Muster ist im Buch. Es findet da immer ein Austausch statt von den verschiedenen Organisationen. Und also diese Politik, sie fühlt sich da dann auch, ich glaube, sie fühlt sich dann auch so erhaben, dass sie mal eingeladen wird ins Weiße Haus und dass sie dann irgendwelche Preise bekommen und wahrgenommen werden. Im Endeffekt werden sie ja nur wahrgenommen, wenn sie Milliarden von deutschen Steuergeldern verschenken für was auch immer. Letztens haben wir den Amerikanern drei Waffensysteme abgekauft, um sie dann der Ukraine zu schenken. Da fragt man sich, warum machen die Amerikaner das nicht selber? Lassen den blöden Deutschen dafür bezahlen. Und es gibt keinen Widerstand. Und wer das kritisch hinterfragt, der wird dann gleich als Putin-Troll oder so niedergemacht. Wobei das natürlich die nächstliegende Frage ist. Und solange sich das nicht ändert, dass man merkt, dass die Amerikaner, also ich bin jetzt nicht amerikanerfeindlich, ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen mit amerikanischer Musik und Way of Life und Hollywood-Filme, und aber man muss doch für seine eigene Nation da sein, denken, was ist das Beste für mein Land, für meine Bürger, welche Entscheidung will ich treffen und nicht, was erwarten die Amerikaner von mir.
Jetzt habe ich vor einigen Tagen eine Debatte in den USA verfolgt, wo jemand gesagt hat, wie Sie angesprochen haben, Migrationswaffe. Die Europäer werden uns irgendwann einmal zur Rechenschaft ziehen, weil wir mit unseren Bomben und unserer Ausbeutung die Migrationsströme verursacht haben nach Europa und Europa zu einer Kloake gemacht haben. Das war die Diktion, die Aussage des Sprechers. Und dann wurde entgegengehalten, nein, wer soll uns denn in Europa zur Rechenschaft ziehen? Ja, vielleicht dieser Scholz oder wie der heißt. Ja. Und natürlich muss man sehen, bei der Negativauslese, die wir jetzt vor uns haben, ein Lauterbach, ein Habeck, eine Ricarda Lang oder eine Baerbock, die freuen sich natürlich, wenn sie über den Rasen beim Weißen Haus mal spazieren dürfen oder wenn sie von Klausi Schwab getätschelt werden. Aber von denen ist nichts zu erwarten. Aber was müsste denn geschehen, damit man die Souveränität Deutschlands wieder zurückholt?
Ja, man braucht einen ganz anderen Typus Politiker, den ja im Moment eigentlich nur rechts der Mitte zu finden ist, die sich selbstbewusst hinstellen und sagen, wir wollen nicht in einen Krieg mit Russland reingetrieben werden, wir wollen auch nicht alle zwei Jahre im Nahen Osten ein neues Land zerbomben, um dann hinterher die Ölfelder irgendwie an die Firmen zu verteilen. Letztens noch gelesen, in der Ukraine, einer der größten Besitzer von diesem tollen Land, also wo Getreide wächst ja wie sonst nirgends anders, sind große amerikanische Konzerne, die sich massiv eingekauft haben. Wird gar nicht thematisiert, dieses Geschäftsmodell hinter diesem Ukraine-Krieg und auch die, ganz explizit mal aufgeschlossen im Buch auch, diese US-Sanktionen, das sind ja keine US-Sanktionen primär gegen Russland, sondern das sind ja Sanktionen gegen Deutschland. Es gibt ja kein Land, was so schwer getroffen wird von den Sanktionen wie wir. Angefangen von Nord Stream mit der Sprengung, ist auch mit drin, über den Handel zwischen Russland und Deutschland. Das ist ja ein alter Wunsch der Falken im Pentagon, Russland von Deutschland zu trennen, zu isolieren, als fügsamer Vasall der Amerikaner zu machen, alle Entscheidungen darauf auszurichten Und das ist eine verhängnisvolle Entwicklung natürlich. Und durch diesen Ukraine-Krieg ist das jetzt natürlich viel mehr verstärkt worden. Und man fragt gar nicht mehr nach den Hintergründen. Das darf man auch nicht mehr debattieren. Wie ist es da zur Eskalation gekommen? Die New York Times hat letztens mal geschrieben, dass die CIA 12 Stützpunkte entlang der ukrainisch-russischen Grenze aufgebaut hat, also die New York Times. Und man stelle sich mal vor, die Russen würden irgendwie ein Handelsabkommen mit Mexiko treffen, würden russische Streitkräfte in Mexiko stationieren, den GRU und den FSB dort an der Grenze einsetzen. Wie würden dann die Amerikaner reagieren?
Sie haben gesagt, ja, im Endeffekt zusammengefasst, man müsste die Souveränität tatsächlich wieder zurückholen und das Engagement im Ausland beenden. Sehen Sie eine Chance, dass es tatsächlich, Sie haben von rechts der Mitte gesprochen, dass diese Politiker schon existieren in Deutschland und Europa, die in der Lage wären, das zu machen? Wir haben dieses Jahr viele Schicksalswahlen. In Österreich wird ein neues Parlament gewählt. Dort ist Herbert Kickl aussichtsreichster Kandidat. In allen Umfragen ist die FPÖ vorne. Absoluter Tabubruch natürlich für die Globalisten. In Deutschland dreht sich ja alles um Björn Höcke. Wird er wirklich Ministerpräsident von Thüringen? In den USA greift Donald Trump wieder nach der Macht. Sehen Sie eine Chance, dass es wirklich über diese Wege eine demokratische Wende geben kann?
Es ist ja der einzig denkbare Weg, den man jetzt überhaupt sehen kann. Und deswegen ist ja auch dieser enorme Druck auf Westeuropa, auf rechte Politiker, überall, mit allem, was es gibt, von NGOs, von Medien. Der Geheimdienst wird instrumentalisiert. Er schützt nicht mehr die Verfassung, sondern die Macht der Altparteien. Man sieht das beim FBI in Amerika genauso, die ja eine ganz klare Anti-Trump-Agenda fahren. Und man sieht auch wieder dieses Schablonenhafte, das, was in Amerika angefangen hat, das FBI und die Sicherheitsbehörden gegen Trump zu instrumentalisieren, sieht man jetzt 1:1 auch in Deutschland. Also diese Schablonen sind immer zu erkennen. Und das ist das Gefährliche. Diese Leute haben jetzt wirklich erkannt, wir können mit der Justiz machen, was wir wollen. Es gibt auch keine hohe Persönlichkeit der Justizorgane in Deutschland, die sich mal hinstellt und mal sagt, dieser Staat ist übergriffig. Dieser Staat mischt sich in die persönlichsten Gedankengänge der Bürger an. Das ist falsch. Das wollen wir nicht. Das gibt das Grundgesetz nicht her. Es gibt niemanden mit einer Aura eines Staatsrechtlers, der sich hinstellt und man diese klare Sachen, die jeder Bürger auch irgendwie spürt, ausspricht. Und das ist schon ein Putsch, ich habe das mal auch genannt, ein Putsch gegen die Justizsysteme, der einfach so stillschweigend hingenommen wird.
Da, auch hier war ja Corona sozusagen der Startschuss, denn das war das Role Model. Hier hat man gezeigt, gut, es geht, ja, wir können mit den Leuten machen, was wir wollen. Wir jagen ihnen gezielt Angst ein, wir verharmlosen das, wir vertuschen das gar nicht. Wir sperren sie ein, wir zwingen ihnen Masken auf und so weiter und so fort. Und es wird keinen Aufstand innerhalb des Systems geben. Und ab sofort ist man in allen Agenten dann in Zukunft völlig hemmungslos. Das werden wir ja weiterhin erleben. Wenn keine andere Politik von den Menschen gewählt wird, damit das nicht geschieht, bekämpft man die Informationsgrundlage, auf deren Basis man Entscheidungen trifft. Denn die Wahlen sind ja insofern manipuliert, weil gewisse Informationen nicht durchgelassen werden durch, man spricht immer so harmlos von Zensur. Tatsächlich werden Meinungen verboten und ausgelöscht aus dem öffentlichen Raum über die sozialen Medien der Big Tech Konzerne. Der Kampf gegen die Infodemie ist ja auch ein Schwerpunkt in Ihrem Buch.
Genau, also das ist ein Begriff, der neu aufgekommen ist, der auch erstmal auf einer globalen Organisation genannt worden ist, eine Pressekonferenz. Und dann war es, ich glaube, 2 Wochen später, wo dann ein Herr Lauterbach und ein Herr Drosten in Berlin sitzen und genau das nachgeplappert haben, was die Globalisten vorgegeben haben. Die haben von einer Infodemie gesprochen. Also der Bürger, der arme Bürger, wir müssen ihn schützen vor zu viel Information. Und natürlich sagen die dann, was die falsche Information und was die richtige ist. Der Drosten hat dann gesagt, es kann nicht sein, dass jeder Wissenschaftler sich dazu äußern kann. Das muss man sich mal überlegen. Also die Wissenschaftsfreiheit auch in so einem Seitenhieb gerade abrasiert. Und es gibt keinen Widerspruch. Im Gegenteil, diese Leute werden dann befördert, kriegen Fördergelder, kriegen hohe Posten. Und das sehen wir überall. Und deswegen ist ja auch diese Medienkonzentration, womit man gegenkommt. Und gerade wo wir im Bereich Medien sind und Manipulation. Es gibt ja eigentlich gar keine Nachrichtensendung mehr. Auch im deutschen Fernsehen, Heute-Journal, Tagesschau, es wird alles geframed. Es gibt gar nicht mehr, so wie früher, das ist passiert. Die Linken sagen das so, die Rechten sagen das so, sondern es wird nur so viel erzählt, wie es in die eigene Agenda passt. Dann nur, was die eine Seite sagt. Dann natürlich die Auswahl der Nachrichten. Ne? Also da, man fragt sich immer, die Welt geht unter. Und es wird dann irgendwie vier Minuten Annalena Baerbock zugeschaltet, wie sie barfuß am Fidschi-Strand rumspaziert. So fragt man sich, was ist denn los in diesen Nachrichtenredaktionen?
Das war ja auch die Hauptentscheidung, warum wir bei Auf 1 uns entschlossen haben, das doch sehr aufwendige Abendnachrichtenformat, Nachrichten Auf 1 um 18 Uhr zu machen, weil wir gemerkt haben, so viele Leute die Tagesschau einfach nicht mehr konsumieren können, weil das einfach die tägliche
Propaganda ist. Unerträglich geworden, ja. Es ist wirklich, und auch mit einer Vehemenz und mit einer Dreistigkeit, ne? Also nicht so ein bisschen an so kleinen Stellschrauben, sondern da wird ja jeden Abend mit dem Holzhammer aus dem Fernseher auf die Leute eingehammert, was sie zu denken, was sie, welches Themenfeld sehen sollen, worüber sie nicht mehr debattieren sollen, welche Begriffe man nicht mehr benutzen darf.
Also es ist die Tagesschau und andere Formate sind die tägliche Befehlsausgabe für die Bürger. Ja, das denke ich, das ist so die Richtschnur. Was ist Vogue? Was ist aktuell angesagt? Was darf ich sagen und was nicht? Das erfahre ich jeden Abend aus der Glotze. Und wenn
das lassen Sie sich ja gut bezahlen, wenn man sich mal die Zahlen von Maischberger und so anguckt, die sind alle Millionäre geworden. Ne? Also wenn man das über die Jahre sieht, dann können die da auch eigene Produktionsgesellschaften, die das auch nochmal produzieren. Die Verträge werden geheim gehalten, wie bei der Mafia, obwohl es ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist.
Ja, obwohl es das Geld der Bürger ist.
Ja, Zwangsbeitrag und man weiß nicht, also die kriegt einmal ein Moderationsgehalt plus nochmal über die Produktionskostenfirma. Millionäre sind das alles. Das ist genau wie ein Herr Scholz, der irgendwie 360.000 Euro im Jahr verdient. Wenn man das hochrechnet auf ein paar Jahre, Pensionsansprüche, Zulagen.
Er kann sich halt leider nicht mehr erinnern, was er sonst noch verdient hat in diversen Bankengeschäften.
Ja. Also das ist auch mit drin, welche immensen Gelder damit verdient werden. Man vergisst das immer. Es geht vielen auch um Geld, um Opportunismus, um diesen Gehorsam. Und sie fahren ja gut damit. Ich meine, man sitzt da drum, man lädt immer die gleichen Leute von den gleichen Parteien ein. Danach fühlt man sich total toll, man hat irgendwie was Journalistisches gemacht angeblich und am Ende des Jahres hat man 2-3 Millionen mehr auf dem Konto.
Ja, das Geld ist letzten Endes das Schmiermittel, das all diese Typen zusammenhält, vom kleinen Beamten bis hin zum Oberverbrecher. Und wenn das Geld irgendwann weg ist, dann wird wahrscheinlich auch das Spiel vorbei sein und deswegen werden sie alles daran setzen, um auch das Leiden des Finanzsystems ins Endlose hinauszuzögern. Aber das wäre wahrscheinlich wieder ein eigenes Interview, wenn wir da reinsteigen. Ich habe eine Abschlussfrage. Das haben Sie, glaube ich, im Buch noch nicht behandelt, weil es geht darum, Sie haben gesagt, vielleicht wird es eine Wende geben über Wahlen. Wenn wir jetzt dieses Bild abschließend nochmal zusammenfassen, eine Krake oder ein geheimer Krieg wird gegen Deutschland geführt. Deutschland ist eingekreist oder auch komplett übernommen von internationalen Strukturen, ob WHO, EU, WEF, NGOs, dabei, Denkfabriken.
Dabei betrifft es ja nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz, Westeuropa ist es, ne?
Also das, ja. Ganz Westeuropa ist fest im Griff, dieser Krake, ja? Ist es dann realistisch oder sehen Sie eine Gefahr, wenn dann andere und neue Parteien, die jetzt noch verfemt sind, vom Wählerwillen gestärkt werden, aller Propaganda zum Trotz, dass die nicht auch von dieser Multimilliardenkrake geschmiert, eingekauft, umgedreht werden. Wenn wir sehen, Frau Meloni in Italien enttäuscht viele Wähler, weil sie nicht das tut, was sie versprochen hat, nämlich die Migration aufhalten. Ja. Wir erleben jetzt gerade aktuelle Meldungen, Le Pen in Frankreich und auch Salvini in Italien distanzieren sich von der AfD, weil der Druck zu groß wird. In der AfD gibt es immer wieder Streitereien. Es gibt die Befürchtung, dass die AfD als Juniorpartner zum Steigbügelhalter von BlackRock Merz werden könnte und sich dann zu billig verkauft in einer Regierung. Sind all diese Befürchtungen real. Ich lese das immer wieder bei Zuschriften und auch bei Gesprächen mit besorgten Bürgern. Oder denken Sie, können sich diese neuen entstehenden Parteien so weit immunisieren gegen diese Weltmacht, dass sie wirklich das Ding durchziehen?
Das ist die große Frage, ne? Und letztendlich wird man es erst wissen, wenn es wirklich so passiert, wenn diese Wahlergebnisse da sind. Man sieht das ja bei den Grünen auch. Also die Grünen sind ja eine
gutes Beispiel,
ja. Antikriegspartei, groß geworden in der Friedensbewegung. Und jetzt gibt es keine schärferen Kriegstreiber als ein Anton Hofreiter im EU-Parlament, der schon Taurus und was weiß ich nicht alles geliefert hätte. Und die grüne Basis macht das alles mit, weil die auch gut versorgt werden. Die kriegen jetzt alle ihr Plätzchen in den Ministerien. Dann werden mal gerade 1000 Stellen neu geschaffen. Das Geld wird über Bund, Länder an den Kommunen verteilt. Das geht bis runter an die Basis. Dann gründen sie noch eine NGO und kriegen noch Zuschüsse dafür. Also Geld regiert die Welt, wie es so schön heißt. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass auch Parteien, die mit so hehren Zielen antreten, sich von diesem System vereinnahmen lassen, weil es natürlich der leichtere Weg ist, der bequemere, der profitablere Weg. Aber letztendlich muss man am Ende auch Optimist sein und hoffen, dass es nicht so ist. Und da ich im Grunde immer noch ein Optimist bin, will ich mir dieses Bild dann auch nicht auch noch zerstören lassen.
Sie werden jedenfalls wachsam bleiben als ehemaliger Polizist, als Aufdeckerautor. Wir werden als Medium wachsam bleiben und auch kritisch sein, wenn es mal in die andere Richtung geht. Wir sind in alle Richtungen kritisch, weil wir das Beste für die Bevölkerung wollen, weil wir der Wahrheit zum Durchbruch verhelfen wollen. Ich danke Ihnen vielmals für das heutige Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch noch viel Erfolg mit Ihrem Buch, das natürlich auch im Auf1-Shop bei uns erhältlich ist. Und bis zum nächsten Mal, Herr Schubert, es war ein sehr galoppierendes Gespräch, wie um in Ihrer Sprache zu bleiben. Wir haben viele Themen abgehandelt, wir wurden lange nicht fertig, beim nächsten Mal dann mehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich komme gerne wieder, ja.
Danke auch an Sie, werte Zuseher, dass Sie dran geblieben sind. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.